auf Jesus schauen. Das haben wir in den letzten 4 Wochen gemacht und jetzt nochmal in dieser Gebetszeit auch nochmal ganz intensiv auf Jesus schauen. Wir haben uns seinen Lebensstil angeschaut. Wir haben ihn angeschaut, was er sozusagen 24/7 gemacht hat. Wir haben nicht auf das geschaut, was so die Highlights waren. Auf die hätten wir auch schauen können, die sind auch cool, unbestritten. Aber wir wollen ja lernen, wie wir in unserem Alltag leben können als Menschen, die ihm nachfolgen. Und wir wollen dann ganz genau hinschauen, wie er auch seinen Alltag bestritten hat. Wir wollen ihm nachfolgen, weil er uns auch zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hat. Und wenn wir lernen wollen, was es heißt, als Töchter und Söhne Gottes zu leben, dann müssen wir einfach auf ihn schauen, weil er ist der große Bruder. Er hat es vorgelebt. Er war der Erste, der diesen Weg gegangen ist. Und wir wollen auf ihn schauen, ihm nachfolgen, von ihm lernen, in seinem Alltag, in seinem Daily Business sozusagen. Und wir haben so einen kleinen Weg hinter uns gebracht. Wir haben geschaut, dass Jesus immer seine Beziehung aus der Nähe zum Vater herausgelebt hat. Das Entscheidende, dass er immer und immer wieder lesen wir das, immer und immer wieder hat er die Nähe zum Vater gesucht. Alles, was er getan hat, hat er aus der Nähe zum Vater herausgemacht. Er hat gesehen, alles, was ich sage, ist das, was der Vater sagt. Alles, was ich tue, ist das, was der Vater tut. Er hat in dieser unmittelbaren Verbindung zum Vater gelebt und daraus heraus alles getan, was wir in der Bibel sehen. Es gibt nichts, was in der Bibel steht, was Jesus getan hat, was unabhängig vom Vater war, getrennt von ihm war. Und wir haben gemerkt, dass er aus dieser Nähe zum Vater heraus menschliche Beziehungen gelebt hat. Ganz vielfältig zu seinen Eltern, zu seinen Jüngern, zu Leuten, die er nur einmal begegnet ist. Diese Beziehungen waren echt. Sie waren unbedingt. Weil er gesagt hat, ihr seid nicht mehr meine Freunde, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Ja? Freundschaften kann man kündigen. Schwestern sind Schwestern. Brüder sind Brüder. A lifetime, für immer. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass er diese Beziehung gelebt hat und gestaltet hat durch Fragen. Nicht durch Befehle, die er da rumgeschrien hat. Nicht durch harte Worte, sondern fast immer durch Fragen. Und diese Fragen waren ein Mittel, um Transformation auszulösen, um Veränderung auszulösen. Und wir haben gesehen, dass Jesus dienend kommt und diese Fragen stellt und diese Fragen in uns weitergehen, in den Menschen weitergehen und dadurch etwas auslösen, Veränderung bewirken. Eine einzigartige Weise, wie Jesus gekommen ist. Und wenn wir sagen, wir wollen dir nachfolgen, Jesus, dann heißt es für uns, genau das wollen wir tun. Wir wollen aus dem Vater heraus, aus Gott heraus leben. Wir wollen Menschen sein, die echte und unbedingte Beziehungen leben, die dienend unterwegs sind. Und das ist nicht super modern. Es ist viel moderner, herrschend unterwegs zu sein, cool unterwegs zu sein. Cool, ja, cool heißt unterkühlt, ich bin cool. Niemand kommt mir zu nahe, aber Jesus ist nicht cool. Nein, er ist nicht cool. Er ist warmherzig, er ist freundlich und er dient den Menschen. Und heute geht es darum, dass Jesus diesen Weg gegangen ist in einer ganz tiefen Verletzlichkeit. Er war immer verletzlich. Schon allein, wenn wir auf die Weihnachtsgeschichte schauen. Was wäre, wenn Maria und Josef nicht mitgemacht hätten? Was wäre, wenn Maria gesagt hätte, was? Hä? Den Sohn Gottes zur Welt bringen? Sorry, der Job ist mir zu schwer. Keine Lust, ja? Und das, ich kann euch sagen, das, also im wahrsten Sinne des Wortes, geht es unter die Haut, diesen Job anzunehmen. Es ist absolut risky. Und stell dir mal vor, wenn Maria irgendwas falsch gemacht hätte. Könnt ihr euch vorstellen, wie Gott sich verletzlich macht, sich abhängig macht von dieser einen Frau? Schon crazy. Wenn die Nein gesagt hätte, ich weiß nicht, gäbe vielleicht einen Plan B, keine Ahnung, oder C oder was auch immer. Aber das Risiko, das Gott eingeht, einem Menschen das anzuvertrauen, crazy. Und was wäre, wenn der Josef nicht mitgemacht hätte, wenn er gesagt hätte, okay, die Maria, die ist schwanger geworden, glaube ich nicht, ich verlasse die. Was ist ja passiert? Hätte man sie gesteinigt als Ehebrecherin? Das war alles im Spiel. Alles möglich. Die Geschichte war riskant. Und was wäre, wenn die Geburt schief gegangen wäre? Ich weiß nicht, wer von euch Ahnung von Hygiene hat. Ich gehe mal davon aus, die Geburt in einem aktiv genutzten Stall ist nicht der hygienische Standard, der normalerweise hilfreich ist für eine gesunde Geburt. Das ist eine Hochrisikogeburt. Abgesehen davon hat die Frau mindestens sieben Tage Ritt auf einem Esel hinter sich. Das ist auch nicht das, was der Entspannung dient. Ich habe mal ein bisschen mich kundig gemacht über das Thema Kindersterblichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder das fünfte Lebensjahr nicht erreichen, liegt bei 30-50% im damaligen Israel. Das heißt, das müsst ihr euch geben, mindestens ein Drittel aller Kinder haben damals das fünfte Lebensjahr nicht erlebt und sind gestorben. Dass Gott den Weg wählt, dass sein Sohn geboren wird, ist risky. Säuglingssterblichkeit etwa 30%. Das ist viel, oder? Und jetzt stellt euch vor, Geburt im Stall. Das verstärkt es vielleicht noch mal ein bisschen. Jesus kam in die Welt und schon an Weihnachten wird deutlich, das ist verletzlich. Das ist fragil. Das ist nicht easy going. 25 Hebammen, 10 Ärzte, absolut clean. Der König kommt, alles muss vorbereitet sein. Ja, nichts darf passieren. Nein, volles Risiko. Geburt im Stall, in der Krippe. Und die Maria wusste auch nicht, ob sie das überlebt. Auch das war im Risiko. Und wir merken schon, dieser erste Schritt hat ganz viel zu tun mit Verletzlichkeit. Und ich habe einfach mal so ein bisschen versucht, zusammenzusammeln, wo Jesus sich verletzlich gezeigt hat. Jesus war körperlich verletzlich. Er ist Mensch geworden. Er hatte Hunger und Durst. Ich meine, so ein ganz netter Satz, ja, als Jesus 40 Tage in der Wüste war, nichts gegessen, nichts getrunken, ja, und dann steht da in der Bibel, und es hungerte ihn. Ja, also, sorry, nach 40 Tagen. Ich kriege manchmal schon nach ein paar Stunden Hunger. Aber ja, Jesus hat Hunger. Jesus hat Durst am Kreuz, mich dürstet. Er wurde geschlagen. Menschen konnten mit ihm umgehen, wie sie wollten, haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Sein Körper war verletzlich, ganz klar. Und er war emotional verletzlich. Er war nicht der, der so easy going, cool über alles hinwegging, sondern er hat geweint. Über Israel, über sein Volk. Mir geht immer wieder diese Geschichte nicht aus dem Kopf, wo die Geschichte vom verlorenen Sohn, ja, die kennt ihr alle, die endet damit, dass der eine Sohn draußen ist und der Vater sagt, hey, komm doch rein und feier mit. Und die Geschichte hört in dem Moment auf. Der Vater, Jesus, macht sich verletzlich, riskiert, dass Menschen ihn ablehnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das ist ein Risiko. Ich mag das nicht, wenn Menschen mich ablehnen und sagen, hey, das, was du denkst, ist blöd, du hast keine Ahnung und so weiter und so fort. Jesus riskiert das. Und am Garten Gethsemane, vielen Dank für das schöne Bild, da haben wir einen Jesus vor Augen, der vor Angst Blut schwitzt. Es gibt Mediziner, ich habe vor einiger Zeit was darüber gelesen, dass es tatsächlich ein Phänomen ist, dass wenn ganz starke Angst da ist, also Todesangst, dass dann tatsächlich man im Schweiß dann Blut sein kann, dass dann kleine Blutgefäße auch platzen können. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber was für eine Angst muss das sein? Nackte Angst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Todesangst hatten. So richtig. Ich weiß es nicht. Aber Jesus hatte die. Und er hat diese Todesangst mit seinen Jüngern geteilt. Er wollte, dass man sie sieht. Dass seine Freunde, seine engsten Brüder sie sehen. Jesus hat sich sozial verletzlich gemacht. Er riskierte es, in schlechter Gesellschaft zu leben, dass alle Leute sagen, was ist denn das für einer? Was ist denn das für einer? Mit dem, ja, Fresser und Säufer haben sie ihn genannt. Ich weiß nicht, wer das lustig fände von euch, wenn wir jetzt hier im CVM sagen, ja, der hier, der Wilfried zum Beispiel, ist ein Fresser und Säufer. Wilfried, das fändest du nicht so nett, wenn wir das sagen. Du bist keiner und es wird auch keiner über dich sagen. Aber ihr merkt, ja, wenn es jemand über dich sagen würde, du würdest denken, was geht hier ab? Und Jesus sagt, okay, ja, stehe ich dazu. Er hatte Gemeinschaft mit Frauen. Würde heute sagen, easy going. Damals war oberpeinlich. Vor allem mit den Frauen, mit denen Jesus zusammen war. Das waren Prostituierte. Was glaubt ihr, was die Leute da gedacht haben? Was glaubt ihr, was da geschwätzt wurde über ihn? Sogar vorne rum. Wenn schon vorne rum über ihn geschwätzt wurde, was glaubt ihr, was da hinten rum geschwätzt wurde? Wow! Verspottet und verachtet. Wir sehen die großen Wunder. Jesus steht da, heroisch. Aber zugleich sich die Leute das Maul zerrissen über ihn. Und sogar geistlich hat er sich verletzlich gezeigt. Am Kreuz dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir erinnern uns, alles, was ich tue, sehe ich den Vater tun. Alles, was ich sage, sehe ich den Vater tun. Eins mit dem Vater, so verbunden und dann zack. Auseinandergerissen. Diese tiefe Liebe, die von Ewigkeit her bestanden hat. Verletz dich. Und wisst ihr, diese Verletzlichkeit war Programm. Das war von vornherein der Plan. Das war nicht der Fehler, der Mangel. Wir denken manchmal, wenn ich verletzlich bin, dann ist es ein Fehler. Ich muss eigentlich unverletzlich sein, ich muss stark sein, ich muss kräftig sein. Der Sohn Gottes, der muss doch so sein, so sein, so sein. Ja, im Islam, ganz klar, Jesus war Prophet. Und weil Jesus ein Prophet war, ist es unmöglich, dass er gekreuzigt wurde. Der Islam behauptet, dass Jesus vor der Kreuzigung verschwunden ist, irgendwo abgehauen ist, irgendwo nach Indien oder keine Ahnung wohin. Auf jeden Fall wurde er nicht gekreuzigt. Islamisches Denken. Warum? Weil ein Prophet ist stark. Einem Prophet passiert nichts. Ein Prophet ist nicht verletzlich. Christentum ganz anders. Jesus ist kein Prophet. Er ist der Sohn Gottes. Noch viel mehr. Noch viel mehr. Und gleichzeitig verletzlich. Verletzlich. Das ist nicht menschliche Logik. Verletzlichkeit ist sein Programm. Hebräer 4. Wir haben einen großen hohen Priester, der alle Himmel durchstritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein hoher Priester, der nicht mit unserer Schwachheit mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Er teilt unser verletzliches Leben. Der Sohn Gottes teilt dein verletzliches Leben. Das war Programm. Das war Absicht. Das war von vornherein das Ziel. Wir haben gesagt, wir wollen auf Jesus schauen, weil wenn er sozusagen der Meister ist und wir die Schüler, wenn er der Lehrer ist und wir die Menschen, die ihm nachfolgen, dann heißt es doch, dass auch wir im Grunde verletzlich sein sollen. Ihm zu folgen heißt verletzlich sein. Und als Töchter und Söhne Gottes können wir verletzlich sein, weil wir wissen, dass wir vom Vater umsorgt und getragen werden. Wir können verletzlich sein, weil der Vater für uns sorgt. Wenn wir denken, wir müssen hart sein, wir müssen uns verteidigen, wir müssen uns schützen, dann schützen wir uns. Dann bin ich mein Schutz. Aber wenn wir die Psalmen zum Beispiel lesen, da heißt es, Gott ist meine Stärke, Gott ist mein Schutz, Gott ist meine Festung. Er schützt mich. Nicht ich schütze mich, sondern er schützt mich. Und darum kann ich verletzlich sein. Ich kann mich verletzlich machen. Ich kann dieses große Risiko eingehen, weil ich weiß, ich bin in sicheren Händen. Weil ich weiß, der Vater ist da. Sogar so wie Jesus, ja, ganz krass, er ging in den Tod freiwillig, weil er wusste, am Ende ist der Vater da. Am Ende ist der Vater da. Und man fragt sich, warum so viele Christen, mehr Christen denn je in den letzten 10 Jahren, ihr Leben für Jesus gelassen haben. Was hat ihnen die Kraft gegeben? Manchmal denke ich mir, mir fällt es manchmal schwer, für Jesus auf was zu verzichten. Mir fällt es manchmal schwer, für Jesus die Wahrheit zu sagen. Und dann sind da Leute gleichzeitig in einem anderen Kontinent, in einem anderen Land, die bereit sind, für diesen Jesus ihr Leben zu geben. Was gibt denen die Kraft? Ganz einfach. Sie wissen, der Vater ist da. Sie wissen, Jesus ist da. Ich kann mich verletzlich machen, weil der Vater da ist. Die Bibel ist nicht voll mit strahlenden Helden, sondern mit Menschen, die sich verletzlich machen. Die Königin Esther. Eigentlich eine tolle Geschichte, ja? Cinderella, so. Toll. Und dann findet sie den König und dann alles super und Weihnachtsfilm, ja? Chanukka. Nein. Dann kommt diese Situation, wo sie dem König gehen muss und nicht weiß, ob sie es überlebt. Und sie sagt, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Aber ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Verletzlich. Mose, als das Schlimme passiert ist, das Volk diesen Götzen nachrennt. Er hätte gehen können. Was hat er gemacht? Er geht zu Gott. Riskant. Verletzlich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist kein Satz, der so ab und zu oder einmal auftaucht, so nur für den Paulus gilt. Sondern wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist es ein Grundsatz im Reich Gottes. So ist es im Reich Gottes. Und das ist ein Unterschied zum Reich der Welt. Im Reich der Welt ist ganz klar, alle Macht den Starken. Wer Schwäche zeigt, hat verloren. Das Reich Gottes ist andersrum. Komplett. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Im Reich Gottes geht es nicht um Erfolg, sondern es geht darum, in der Verbindung zu Gott zu leben. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Es ist nicht wichtig, ob wir erfolgreich sind mit dem, was wir vorhaben. Ich weiß nicht, was deine Ziele sind auch im nächsten Jahr. Willst du im Beruf vorankommen? Willst du im CVM irgendwas Großes bewegen? Hast du ein Gebet, dass jemand vielleicht zum Glauben findet? Ich weiß nicht, was deine Ziele sind. Hast du das Ziel selber, irgendwas zu erleben? Große Reise vielleicht vor oder whatever? Es geht im nächsten Jahr, wenn du deinen Erfolg misst, nicht daran, dass du das erreichst, was du dir vorgenommen hast. sondern erfolgreich im Reich Gottes bist du dann, wenn du mit Jesus verbunden bleibst. Das ist erfolgreiches Leben. Das kann dazu führen, dass manches richtig schwer wird. Das kann dazu führen. Aber es ist trotzdem erfolgreich. Wir merken, diese Nachfolge von Jesus ist komplett anders als das, was uns manchmal so vorgegaukelt wird oder was wir manchmal sehen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft und was wir auch vielleicht an Überzeugungen auch in unseren Herzen haben. Nachfolge heißt, sich verletzlich zu zeigen. Nachfolge heißt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Jesus, darin will ich dir folgen, dass ich das glaube. Glaube. Und Glaube heißt nicht theoretisch, sondern Glaube heißt, ich vertraue darauf, dass das stimmt. Ich vertraue darauf, dass das stimmt und lebe so. Das meint Glauben. Was heißt es für uns? Die Gesellschaft sagt, wir sollen stark und unabhängig sein, und Jesus lädt uns ein, schwach zu sein und Schmerz zuzulassen. Wir dürfen den Schmerz zulassen. Und es ist richtig gut, manchmal zu weinen über das, was scheiße ist. Und wir müssen das nicht zukleistern, überdecken, verstecken, sondern wir dürfen es zulassen. Beste Beispiel, Gethsemane. Jesus zeigt seine Angst. Wir wollen manchmal einen unerschütterlichen Glauben haben. Manchmal denke ich so, wenn ich nur Glauben hätte. Jesus ermutigt uns in Schwachheit an einen starken Gott zu glauben. Es geht nicht um starken Glauben, sondern es geht um einen starken Gott. Ich glaube, dass das Wort kleingläubig in der Bibel nichts zu tun hat, wie groß der Glaube ist, sondern wie groß der Gott ist, an den wir glauben. Ein kleiner Glaube, wie ein Senfkorn, reicht vollkommen aus, wenn du an den großen Gott glaubst. Aber dein Glaube kann riesig sein und du glaubst an einen kleinen Gott und musst selber alle Probleme lösen und dann wird es nichts werden. Wir scheuen Schmerzen und Tod. Ja, das wollen wir nicht haben. Machen wir einen Bogen drum. Und Jesus ermutigt uns, bereit zu sein, sein Leben zu verlieren, um es darin zu gewinnen. Maria, sie war bereit, Schmerz und Tod auf sich zu nehmen, um Jesus zur Welt zu bringen. Ich weiß, es ist ein heikles, haariges Thema. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, ganz klar, sei bereit, dein Leben zu geben, weil ich dein Leben trage, weil ich dich liebe, weil ich für dich bin, weil ich an deiner Seite bin. Und wir wollen das Leiden auch immer ganz schnell vergessen. Wenn was schlecht gelaufen ist, vergessen, zurückschieben, nie mehr drüber reden am besten. Total stark, als Jesus in die Welt kam, hat es seinen Jüngern was gezeigt? Seine Wunden. Der Beweis, dass er der auferstandene Christus war, war nicht ein Schwert, ein Wort, ein Donner, ein überirdisches Licht, whatever hätte er alles machen können. Sein Beweis, der auferstandene Christus zu sein, waren die Nägelmale. Der Schmerz ist etwas, was bleibt und was seine Würde ist. Würdig das Lamm, das geopfert ist, wird in der Offenbarung gesungen. Wenn wir für Jesus leiden und uns verletzlich machen, dann treten wir ein in eine ganz besondere Würde. Und jetzt bitte das Ganze nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir Schwachheit absichtsvoll suchen müssen. oder dass wir das Leid oder was auch immer absichtsvoll suchen müssen. Davon ist gar nicht die Rede. Das ist ungesund. Ja? Jesus hat uns das Leben gegeben, dass wir auch das Leben genießen und die Schönheit genießen. All das darf sein und das hat seinen Platz und das ist wichtig. Aber Zeiten der Schwachheit kommen. Die kommen. Die meisten von uns werden mal sterben. Zurzeit liegt die Wahrscheinlichkeit bei geschätzten 100%. Das heißt, wir werden diesen Weg gehen. Und es ist nicht schlimm, weil der Vater ist bei dir und er liebt dich und er ist für dich und er gibt dir so viel Kraft, so viel Liebe, so viel Trost, so viel Leben. Er gibt dir alles, was du brauchst. Können ohne Angst, wäre jetzt falsch gesagt. Ja, wir dürfen Angst haben vor dem, was kommt. Jesus hat selber Angst gehabt vor dem, was kommt. Ja? Es geht nicht darum, keine Angst zu haben. Aber es geht darum zu wissen, ich kann verletzlich sein, ich kann bei ihm bleiben und er führt's gut zu Ende. Und manchmal geht's gut. Und manchmal geht's nicht gut. Aber am Ende ist es das Beste, was mir passieren kann. Weil er ein liebender Vater ist. Ich möchte schließen mit ein paar Fragen, die ich euch gerne noch stellen möchte. Versuchst du Schmerz und Wunden zu verdrängen? Fällt es dir schwer, das zuzulassen, vielleicht im Vorfeld schon einfach zu vermeiden, indem du bestimmte Dinge vermeidest, indem du dich distanziert gibst von Menschen, weil du Angst hast, dass sie dich vielleicht verletzen können. Manchmal ist es auch in einer Partnerschaft so, dass man innerlich zumacht, weil man Angst hat, der andere kommt mir zu nahe und verletzt mich wieder. Oder hast du vielleicht was erlebt in der Vergangenheit und du versuchst es immer wieder zu verdrängen? Jesus lädt dich ein, das zu benennen, zuzulassen, zu den Emotionen zu stehen, diesen Schmerz auch auszuhalten. Und er lässt dich darin nicht alleine. Er umarmt dich, er liebt dich, er tröstet dich. Er ist deine Stärke, er ist dein Schutz, er ist deine Kraft. Versuchst du vielleicht vor anderen deine Schwäche zu verstecken? Die Gesellschaft sagt uns, wir sollen cool sein. Cool heißt immer souverän, immer wissen, was zu tun ist, immer weise, immer emotionslos am besten oder immer nett und freundlich. Brauchst du nicht. Du brauchst nicht cool sein. Es ist viel schöner, wenn du warm bist. Menschen lieben im Endeffekt keine coolen Menschen. Im Endeffekt lieben Menschen warme Menschen, die sich verletzlich zeigen, die schwach sind, die auch mal weinen, die normal sind, die einfach Menschen sind. Ein ganz spannender Punkt ist, kannst du die Schwächen anderer stehen lassen. Manchmal, wenn wir merken, dass manche Leute schwach sind oder irgendeine Not leiden, dann ziehen wir uns vor den Menschen zurück, weil wir das nicht an uns heranlassen wollen, weil wir grundsätzlich solche Schwächen irgendwie weghaben wollen. Oder wir wollen zum Beispiel ganz schnell dafür beten, lass uns dafür beten, dass es weggeht. Kann es sein, dass Jesus dich beruft, mit diesem Menschen zu weinen, zu trauern, ihm nahe zu sein, den Schmerz zu teilen? Paulus schreibt mal, dass wir mit den Fröhlichen lachen sollen, mit den Traurigen weinen sollen, verletzlich sein. Das ist auch etwas, wo wir verletzlich sind. Wenn wir Schmerz, den andere haben, an uns heranlassen und diesen Schmerz teilen. Auch für uns als Nachfolger Jesu ist Schwachheit kein Mangel, sondern Programm. Jesus hat dich gerufen, verletzlich zu sein, schwach zu sein. Und da merkt ihr, da geht's los mit dem Thema Glaube. Wenn ich mich darauf einlasse, glaube ich, dass er da ist. Glaube ich, dass er stärker ist. Glaube ich, dass er tröstet. Das ist eine große Herausforderung. Deswegen reden wir auch vom Glauben. Und ihr merkt, es hat jetzt nichts mehr mit hier zu tun, ich halte für wahr, sondern ich lasse mich in meinem Alltag darauf ein, verletzlich zu leben. Das ist deine Berufung als jemand, der Jesus folgt, als Jünger, als Jüngerin, als Tochter Gottes, als Sohn Gottes. Das ist unsere Berufung, so wie er in aller Verletzlichkeit gelebt hat und mit den Schwachen so viel geteilt hat, in dieser Verletzlichkeit selber zu leben. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist kein Sätzchen, das der Paulus formuliert hat, nur für seine Gottesbeziehung, sondern das ist ein Grundsatz im Reich Gottes. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn du wirklich die überwältigende Auferstehungskraft Gottes erleben möchtest, wenn du danach Sehnsucht hast, dann ist es ein bisschen wie bei Jesus. Du musst vorher riskieren, verletzt zu werden. Das ist das, was er dir uns vorgelebt hat. Jesus, wir danken dir, dass du in dieser Schwachheit in diese Welt gekommen bist, um meine Schwächen mit mir zu teilen, meine Sünde auf dich zu nehmen. Jesus, wenn ich dich anschaue, dann denke ich mir manchmal, ach, dir ist es leicht gefallen, aber dann schaue ich auf diese Situation, wo du geweint hast, wo du voller Angst warst. Und ich merke, du bist ganz tief in unser menschliches Sein hineingekommen. Und mir geht es auch so, dass ich manchmal weinen möchte, dass ich manchmal so wahnsinnig Angst habe. Und ich möchte auf dich schauen, wie du gekommen bist, voller Schwachheit, ganz hinein in meine Welt, in unsere Welt. Wir schauen auf dich, Jesus. Wir wollen lernen von dir, weil du der Meister bist und wir die Schüler, weil du der große Bruder bist und wir die kleinen Geschwister, weil du das bist, der es weiß, wie es geht, und weil wir zögernd, schwankend, unsicher durch unser Leben stolpern und so dankbar sind für deine führende Hand, die uns trägt und die uns liebt. Amen.